Prezadas senhoras e senhores, sejam bem-vindos para mais um encontro do Clube Tomásios. Lhes desejamos bom entretenimento.
Auf Deutsch, willkommen im Tomásios Club. Ich begrüße Sie herzlich und ich begrüße insbesondere Monika Giebers, unsere Autorin heute im Mittelsessel. Monika Giebers und ich, wir waren mal Nachbarn in den 90er Jahren, hatten aber damals gar nicht so viel Kontakt. Und im letzten Jahr, also nicht so viel innerlichen Kontakt, oder? Und im letzten Jahr habe ich Sie dann erlebt, als Sie dieses Buch, was heute Thema ist, präsentierte, anlässlich einer Ausstellungseröffnung im Stadtmuseum. Und weil wir immer sagen wollen, worum es genau geht, sagen wir jetzt erstmal genau, was in dem Buch steht. Claudia.
Ja, dieses ist also ein gewichtiges Buch mit sehr vielen Fußnoten und sehr vielen Quellen. Also ein richtig wissenschaftliches Buch mit 10 bis 12 Beiträgern, meistenteils Historiker, Kunsthistoriker, Museologen. Und es dreht sich also, wie der Titel schon sagt, um Arisierung in Anführungszeichen. Heißt also um die Frage, wie in Leipzig nicht zwischen 1933 und 1945 jüdische Menschen mit sanftem oder später sehr unsanftem Zwang dazu gebracht wurden, Bücher zu verkaufen oder zu verscherbeln oder Dinge zur Verfügung zu stellen, die dann, und das ist das Wichtige und glaube ich auch kulturpolitisch dann bis heute Brisante, die eben dann in Bibliotheken und Museen stehen als Besitz. Was ich jetzt gleich spontan fragen möchte, Sie haben sich ja da mit Texten auseinandergesetzt, die man nicht unbedingt so ganz gerne liest. Hier gibt es dann sowas wie Schrifttumshinweis und dann gibt es diese Texte mit den springenden Schreibmaschinentypen und das nicht zu knapp. Und Sie haben sich ja wirklich in ganz entlegenen Orten auch umgetan. Sicherlich also eine sehr aufopferungsvolle Arbeit. Und gleichzeitig haben Sie ja offenbar auch dieses ganz starke bürgerschaftliche oder politische Engagement.
Ja, es sind sicher keine angenehmen Texte, wenn man sich mit so einem Thema beschäftigt. Das geht ja wirklich um erstens um die Ausgrenzung, die soziale Ausgrenzung, um die Ausraubung, richtig die Ausplünderung einer Bevölkerungsschicht, die hier mal in Leipzig gut ansässig war und die Bürgerschaft, ein Teil der Bürgerschaft Leipzigs ausgemacht hat. Und es geht letztendlich nach dieser sozialen Ausgrenzung und nach dieser Ausraubung um die Vernichtung dieser Bürger. Und das ist natürlich ein Thema, dem muss man sich wirklich langsam nähern und mit viel Kraft nähern, auch innerer Kraft nähern. Und wir, meine zwei Kolleginnen und ich, hatten ja die Aufgabe, mal über eine ABM-Stelle in den Leipziger Kultureinrichtungen nach diesem geraubten jüdischen Kulturgut zu suchen. Und wir haben aber gemerkt, dass ohne ein richtiges Kontextwissen über diesen Vorgang der Arisierung, also wie sind denn die Dinge wirklich in die Museen geraten, in die Bibliotheken geraten, es gab also noch keine kompakte Darstellung dieses ganzen Raubprozesses für die Stadt Leipzig. Und da haben wir gesagt, also ohne ein solches Kontextwissen können wir das eigentlich auch nicht seriös machen. Und da haben wir uns dran gesetzt und uns in dieses Thema verbissen,
ja. Mhm. Ja, Sie haben das eben im Nebensatz schon gesagt, das ist ja nun alles auf Projektebene passiert. Es gibt keine bestellten Fachvertreter, die so etwas hauptberuflich machen.
Für Einzelthemen gibt es eh keine hauptberuflichen Fachvertreter. Also ich bin Historikerin von Haus aus. Meine beiden Kolleginnen, die eine ist eine Museologin gewesen, die Frau Knöller und die Frau Priel, das war eine Kunsthistorikerin. Und wir waren eigentlich in dieser Zusammensetzung eigentlich eine ideale Besetzung, um so ein Thema zu bearbeiten. Und wir haben das erstmal ehrenamtlich gemacht im Rahmen der Karl-Lamprecht-Gesellschaft Leipzig. Das ist ein eingetragener Verein, der sich mit Wissenschaft und Wissenschaftsgeschichte beschäftigt in der Tradition des großen Leipzigers Karl Lamprecht.
Ich füge nur die Fußnote ein. Manche haben ja Herrn Midell hier erlebt, der Nachfolger von Karl Lamprecht.
Oh. Ich weiß nicht, ob er das so stehen lassen wird.
Doch.
Ja, jedenfalls in diesem Kontext haben wir uns dann als Arbeitsgruppe konstituiert und gesagt, wir machen das jetzt einfach mal weiter und arbeiten an dem Thema. Ja. Projektgelder gab es da zunächst nicht. Also wir haben dann versucht, immer wieder kleinere Beträge einzuwerben für die Popularisierung dieses Themas in der Leipziger Bevölkerung, weil das ist ja ein Thema, das war auch gar nicht bekannt.
Also ich würde gerne eigentlich auf das Buch selber zu sprechen kommen und was der Inhalt ist, aber die Vorgeschichte ist ja auch irgendwie wichtig. Gerade das, was Sie zuletzt gesagt haben, dass das Thema gewissermaßen neu war und neu angefasst wurde. Und wenn man das Buch liest, hat man ja auch deutlich den Eindruck, dass man noch sehr, sehr viel mehr forschen muss und sehr, sehr viel ausfindig machen muss. Wie kommt das eigentlich, dass es jetzt dann so in dem Zeitraum späte 90er Jahre, Anfang des neuen Jahrtausends erst zu so einer Beschäftigung kommt?
Also der Anlass, dass diese ganze Arisierungsproblematik nach 1990 stärker in das Blickfeld der Öffentlichkeit geraten ist, sind diese Restitutionsforderungen. Also es gibt ja seit 1990 diesen Einigungsvertrag, der Rückforderungsrechte festlegt. Und das ist so, dass jetzt nach diesem Einigungsvertrag Rückgabe vor Entschädigung gilt, und das galt ja für die alten Bundesländer nicht und gilt eigentlich für die alten Bundesländer immer noch nicht, aber es wurde dann natürlich sofort die Möglichkeit ergriffen, dass Erben, Nachkommen natürlich jetzt gefahndet haben nach den Dingen, die sie verloren hatten, die ihnen geraubt worden sind, und es gab die Möglichkeit, auch die Rückgabe solcher kulturhistorischen Dinge zu fordern, also Gemälde zurückzufordern, die sich in den Museen befinden, die in der Zeit etwa vor allem 35 bis 42 in die Museen geraten sind, also durch so einen Ausraubungsprozess. Und da bestand die Möglichkeit. Das war der konkrete Anlass.
Ja, ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich eine perverse Fantasie entwickle, aber es ist ein sozusagen von politischen Umständen angestoßene historische Forschung, weil eben gewisse staatliche, kommunale, andere Stellen sozusagen auf diese Restitutionsforderungen reagieren mussten, wurden Leute angestellt und musste sozusagen die Recherche angefangen werden. Und das ist wahrscheinlich pervers, aber ich meine, vieles in diesem Buch ist ja auch das, dass durch politische Vorgaben plötzlich an Verwaltungen, bizarre Verwaltungen wie diese Schrifttumssache da in Gang gesetzt werden. Ja, also man fragt sich jedenfalls jetzt mal mit dem Hinblick auf die späten 90er Jahre, ob es nicht... gab es keine Stadthistoriker, die das beleuchtet haben? In Ihrem Beitrag nehmen Sie auf einen Katalog, der 88 erschienen ist, Bezug. Und bedauern sozusagen am Beispiel dieses Kataloges, wie wenig intensiv man sich damit beschäftigt hat. Und da gibt es sicher noch mehrere Beispiele. Ist das eine Ausblendung gewesen? Ist das eine Unlust gewesen? Wollte man das verschweigen? Haben Sie da tiefere Gründe entdeckt oder ist es einfach kultivierte Ignoranz?
Ja, das hatte sicher ganz unterschiedliche Gründe. Es gab einen Leipziger Historiker, der sich sehr früh mit dieser Thematik beschäftigt hat. Das war der Professor Unger. Der hat schon in den frühen 60er Jahren angefangen, dieses Thema zu bearbeiten. Aber das war natürlich ein Thema, da ging es um Eigentumsproblematiken. Und Sie wissen ja, DDR hat eine Eigentumsordnung gehabt, wo solche Dinge, also kulturhistorische Güter, Volkseigentum waren. Und das war natürlich immer ein brisantes Thema. Und man stößt in den Archiven eben auch auf solche Dokumente, wo Behörden dann den Nachfahren, die um so eine Restitution damals gebeten haben, antworten, das ist jetzt Volkseigentum. Ja, also diese Auffassung, was ist sozusagen staatliches beziehungsweise Volkseigentum, wie das damals genannt wurde, das kann man nicht privatisieren. Und die DDR hat dann solche Güter nicht restituiert. Ja, und das ist dann 1990 anders gewesen.
Ja, sie wurden ja auch vielfach erst lange nach 1945 überhaupt eingearbeitet in die Bestände, gerade Bücher zum Beispiel.
Ja, Sie erzählen ja durchaus auch Fallgeschichten. Das fand ich dann auch nebst den schrecklichen Texten doch auch erleichternd, dass immer hinter diesen Texten auch Menschen und Schicksale vorkommen. Und vielleicht erzählen Sie uns einfach mal so einen Fall, zum Beispiel den mit dem Rembrandt, den Sie ja selbst auch detektivisch geradezu erarbeitet haben. Wie kann man da jetzt eigentlich vorgehen? Wohin wendet man sich? Und Sie haben ja dann auch Menschen bis nach Israel aufgespürt.
Zu diesem Fall nicht. Also das war diese Recherche in der grafischen Sammlung, wo ich den Auftrag hatte, zu prüfen, was im Zeitraum 1933 bis 1945 in die Sammlung gekommen ist. Und da hat man ja die Möglichkeit, sozusagen die Eingangsbücher sich anzuschauen und zu gucken, von wem sind Dinge angekauft worden, wie sind die in die Sammlung gelangt. Und das ist natürlich zum Teil eine ziemlich aufwendige Recherchearbeit, die auch nicht beendet werden haben konnte. Das muss ich hier dazu sagen. Also das war eine Stelle, die für 9 Monate eingerichtet war. Und es waren insgesamt 13.000 Eingänge zu prüfen. Und das ist natürlich überhaupt nicht zu schaffen. Es ist also keine Stelle geschaffen worden, sondern man hat sozusagen über diesen Weg der ABM-Stelle, die nur 9 Monate dauerte, versucht, das wenigstens anzurecherchieren. Das ist noch lange nicht beendet. Das ist also das, was wir hier präsentieren können in dem Band. Das sind erste Recherchen, erste Stichproben. Mehr ist mir gar nicht gelungen. Und ich habe dann versucht, sozusagen methodisch da ein bisschen vorzugehen und zu gucken, also von welchen Auktionshäusern ist denn das meiste angekauft worden. Und das war in diesem Falle der Grafiksammlung ein ganz berühmtes Grafikhaus hier in Leipzig, C.G. Börner, das ein weltweit bekanntes Grafikhaus war. Und von denen wurde das meiste angekauft. Und diese Geschichte der Verstrickung dieses Hauses in diese Arisierungsgeschichte, die wird hier ein bisschen angetippt. Also die ist auch noch lange nicht zu Ende recherchiert. Also mehr Zeit ist uns eigentlich gar nicht geblieben. Aber wir haben gedacht, trotzdem, dass alles sozusagen nur erste Stichproben in dieses große Thema sind. Wir fassen das wirklich mal zusammen und gucken, welche anderen Kolleginnen und Kollegen dazu wenigstens zum Teil schon gearbeitet haben, damit wir hier für Leipzig auch mal zeigen können, dass hier wird was getan zu dieser Problematik. Denn andere große Städte haben das lange getan. München hat, es gibt diesen Band München arisiert. Für Berlin gibt es seit 2007 auch ein Band. Also verschiedene Städte, vor allen Dingen in Westdeutschland, haben diese Problematik schon viel länger aufgegriffen, und wir haben gedacht, wenn wir hier schon an dem Thema sitzen, dann können wir auch zeigen, dass Leipzig da auch was tut in dieser Richtung.
Wir haben ja wahrscheinlich, oder viele werden die Tagebücher von Viktor Klemperer gelesen haben vor 10 Jahren, als die rauskamen, und wo man an einer Figur sozusagen diesen Vorgang der Entrechtung und Entwürdigung mitbekommt. Und Ihr Buch, also das spielte alles in Dresden, Ihr Buch jetzt kommt mir so vor, als gewissermaßen die andere Geschichte von der anderen Seite zeigt, also eben auch die Profiteure benennt und die vielen jungen Spunde, die da auch vom SD oder so da plötzlich Mordsmacht haben und über alles Mögliche entscheiden und sich überall einmischen, und wie das so den ganzen Betrieb sehr schnell herumdreht. Und dann gewinnt dieser ganze Vorgang so eine Art Selbstverständlichkeit, obwohl auch immer später noch, also die Nazi-Größen dann irgendwie verkünden, dass die Trennung des Arischen und des Jüdischen ein unbedingtes Ziel ist. Also das ist geradezu unverständlich. Das lösen sie auch nicht auf. Also es gibt in dem Buch, fand ich sehr süß, ich weiß nicht mehr, welcher Autor das war, ganz am Schluss, steigt er mal aus seiner kleinen Geschichte und sagt, warum denn das alles? Ja, und dann wird mit Thomas Mann argumentiert und ein bisschen so. Aber ansonsten verweigert sich ja das Buch aus guten historischen Gründen diesen großen Erklärungen und sagt, wir protokollieren einfach mal jetzt Vorgänge und zeigen, was rundherum um solche Figuren wie, gut, Klemperer kommt ja nicht vor, aber meinetwegen der Hinrichsen oder so, der den Peters Verlag dann leitete, was rundherum passierte. Ja. Es wird also auch ein neues Personal sozusagen gefördert, hervorgeholt. Jetzt ein Theaterstück füllt sich mit diesen Mitläufern und mit diesen eher insgesamt unsympathischen Leuten, ja.
Ja, also das ist richtig, der Fokus sind nicht sozusagen die Opfergeschichten. Das ist sehr deutlich, und das war ja auch nicht unser Anliegen. Wir wollten zeigen, wie dieser Prozess abgelaufen ist. Wir wollten zeigen, wie der sich langsam auch verbürokratisiert hat und wie viele Bürokraten an diesem Prozess letztendlich beteiligt waren. Die einzelnen Fallgeschichten solcher Arisierungsfälle, die sind ja zum Beispiel von Andrea Lotz, die aus Eigeninitiative und Enthusiasmus schon seit vielen Jahren an der Geschichte jüdischer Unternehmen arbeitet. Die sind da schon publiziert worden, also nicht in dem Umfang, wie wir das zu diesem Thema gemacht haben hier, aber es gibt schon erste Ansätze, auch diese Opfergeschichten genauer sich anzuschauen. Aber unser Fokus war, wir zeigen den Prozess, wir zeigen die Profiteure, wir zeigen sozusagen das Personal, das an dieser ganzen Geschichte beteiligt war, und gehen nicht so sehr in die Opfergeschichten hinein. Denn das ist ja das, was sozusagen überhaupt noch gar nicht im Fokus ist hier, vor allen Dingen nicht in Leipzig, wie viele da eigentlich mitgespielt haben und wie der ganze Kulturbetrieb eigentlich mitgespielt hat. Und das ist dann doch erschreckend, wenn man sich das insgesamt dann mal anschaut, ja, wie viele da einfach gedankenlos mitgemacht haben und zugegriffen haben auch.
Ja, ich denke, man kann das noch steigern. Gedankenlos mögen manche gewesen sein, aber hier gibt es ja diese Dame, Fräulein Dr. Bayer heißt, nee, Heine, Fräulein Dr. Heine. Sehr amüsant, es gab damals also noch Fräuleins, die Doktoren waren. Und als Kustodin, ich glaube, das war doch das Grassi-Museums, wendet sie sich auch direkt an Behörden und sagt, wir sind interessiert an diesem und jenem Bild, das möchten wir uns gerne reservieren.
Sie ist Kustodin des Museums der Bildenden Künste gewesen. Ja. Langjährig, verdienstvolle Kunsthistorikerin. Das muss man dazu sagen. Also das waren ja gut bürgerliche Leute, die im bürgerlichen Kulturleben Leipzigs eine große Rolle gespielt haben, die aber dann sozusagen, ja, natürlich zugegriffen haben, als dann klar war, die müssen ja. Es gab ja dann ab 1935 schrittweise gab es ja dann knallharte Gesetzgebung. Vorher gab es ja sozusagen auch wilde Aktionen gegen jüdische Bürger. Der 1. April 1933 ist da so ein Datum dieses reichsweiten Boykotts. Die NS-Regierung hat aber relativ schnell offensichtlich begriffen, dass wenn man das ordentlich in Gesetzesvorlagen und Verordnungen gießt, dass dann Bürger relativ rasch bereit sind, das zu akzeptieren. Das ist ja die neue Regierung, die erlässt neue Gesetze, Verordnungen und das ist dann halt so. Und am allererschreckendsten ist das, was wir dann im Stadtarchiv hier auch gefunden haben, ein Schriftwechsel zwischen den Kultureinrichtungen, also zwischen dem Museum der Bildenden Künste und den betroffenen jüdischen Bürgern. Also die waren ja zum Teil Mäzene, Kunstmäzene, die haben in einem Kunstverein über Jahrzehnte mitgearbeitet, gesessen, haben gespendet für den Kunst- und Kulturbetrieb der Stadt. Und dann ist dann im Briefwechsel, wo man sagt, naja, die Situation ist ja jetzt so und das wäre doch schön, wenn die Bilder dann ans Museum kämen. Das heißt also, es ist sozusagen, es sind Bedingungen geschaffen worden durch den NS-Staat, bürokratisch über Verordnungen und Gesetzgebungen, wo dann alle gedacht haben, ja, das ist jetzt halt so. Die können das eben nicht mitnehmen, wenn die in die Emigration gehen. Das müssen die hier lassen. Und dann doch in ihrem Museum. Also solche Briefe findet man dann ja. Also das ist schon etwas makaber.
Ja, Sie zitieren ja dann auch, glaube ich, einen, der meint, dass er ja dann zwischendurch seine Schätze im Museum deponiert und wenn er wiederkommt, bekommt er sie dann so auch wieder zurück.
Genau.
Ja. Ja.
Es gibt auch dieses Zitat von dem Komponisten Pfitzner, wie er dann dem Verleger schreibt, Sie müssen schon verstehen, dass ich den Preis, den Sie mir geben wollen, leider nicht annehmen kann. Das käme irgendwie komisch und das wäre für Sie nicht gut und für mich nicht gut. Ja, da merkt man ja, dass also das wird so dargestellt in diesem Buch und das macht auch nochmal das Erschreckende an der Geschichte deutlich, wie viele doch freiwillige Handlungen vorhanden waren und wie viele sozusagen ohne Scham auch sich angepasst haben. In dem Buch wird ganz wenig davon geredet, und ich glaube, das ist richtig so, es erscheint mir trotzdem stimmig, dass da Druck ausgeübt wurde, dass die Leute gezwungen wurden. Klarerweise Verordnungen werden erwähnt und erscheinen auch in dem, was die Leute tun und sagen, als Referenzobjekte. Aber es ist doch sehr deutlich die Perspektive eines sozusagen großen Erstaunens eingenommen vor diesen willfährigen Helfern eines Systems, das ganz erkennbar darauf ausgerichtet war, Leuten zu schaden, und zwar sehr zu schaden.
Ja, und ich denke, es ist sozusagen da allmählich auch in der Bevölkerung ein Bewusstsein erzeugt worden über die Medien, über die Presse. Man hat ja erklärt, was das bedeutet, Arisierung, ja. Dass man die Leute sozusagen zu einem Bewusstsein gebracht hat, doch mehrheitlich, dass das rechtens ist. Ja. Und wir haben im Kontext dieser Ausstellung damals, die zu diesem Problem hier gelaufen ist, ein Brockhaus gefunden, 1935, den haben wir auch ausgestellt, Brockhaus Konversationslexikon, das berühmte große. Da ist nach der Verkündung der Nürnberger Rassegesetze 1935 ganz schnell ein kompakter, großer Einzelband erschienen, A bis Z, der die neue Gesetzeslage und das, die neue Haltung zu den Juden, dem deutschen Bildungsbürger, da beibiegt. Ich glaube, das haben wir ja auch zitiert. Also das ist toll. Da gibt's eben das Stichwort Arierparagraph, wo dem Bildungsbürger 1935 erklärt wird, was der Arierparagraph ist und warum die Juden eigentlich jetzt aus Deutschland raus müssen. Und dann gibt es das Stichwort Jude und dann wird erklärt, dass die Juden schon immer alle Völker zersetzt haben und dass Deutschland das nicht mehr dulden kann und die müssen raus. Also ganz in dieser seriösen Lexikonsprache. Das heißt also, man hat diese Rassenpolitik dann ganz schnell nach 1933 versucht zu legalisieren und sozusagen in das bürgerliche Leben bürokratisch über Gesetze, Verordnungen, aber auch über solche Dinge wie solche Lexika-Beiträge, die natürlich seriös bürgerlich daherkamen, zu gießen. Und so hat man natürlich auch Zustimmung erzeugen können.
Ja, und das war dann auch so, dass die Enteignung zum Beispiel ging dann relativ rasch und mit einem Federstrich und war relativ brutal und plötzlich. Und dann wurden aber zwischen verschiedenen Stellen des Reiches, der Partei, der Stadt und des Landes, die haben sich dann in Prozesse verwickelt und haben sozusagen, ja, dann funktionierte das ganze, was weiß ich, bürgerliche Gesetzbuch dann noch, wurde aber sozusagen ein Streit errichtet zwischen Instanzen, die in einer bürgerlichen Welt auch irgendwie vorhanden sind, die aber hier sozusagen fungierten vor dem Hintergrund und auf der Grundlage geraubten Eigentums. Ja. Ja. Das ist besonders bizarr, wie also der Akt der Enteignung meinetwegen dieser Klinik, dieser israelitischen Klinik, die wohl ganz berühmt war und ganz fortschrittlich und so weiter, der wird schnell vollzogen, aber nachher streiten sich dann verschiedene Leute, die, also Instanzen, Stadt, Bürgermeister und so weiter, darum, wer das dann zugesprochen bekommt. Ja.
Also das sind ja so diese Sachen, aber zum Beispiel bei den Unternehmensarisierungen, da hat man ja ganz sozusagen nach kapitalistischer Marktlage Leute gesucht, die das übernehmen. Und da hat man, also wenn man da in die Quellen guckt, das ist wirklich erstaunlich, da konnte auch nicht jeder kommen, da hat man geguckt, ist der in der Lage, so ein Unternehmen zu übernehmen, wird das dann seriös weitergeführt, also ganz knallhart bürokratische Akte, die da dahinter stehen. Also das ist ja nicht verstaatlicht worden oder irgendwie dem NS-Staat zugeschlagen, sondern das haben sehr viele private Unternehmer dann solche Unternehmen übernommen von den ehemals jüdischen Bürgern. Und das hat dann funktioniert. Also durch die Presse geht ja immer wieder, sind die großen Kaufhäuser, ja Hertie und also diese großen Kaufhauskonzerne, die ja alle oder sehr viele von denen in Händen waren, die von Leuten, die jüdische Wurzeln hatten, die sich ja selber meist gar nicht als Juden verstanden haben.
Nur auch weitere Kuriosität, es gibt dann auch ein Lexikon der Juden in der Musik und da wird dann erklärt, warum die Musik von Mendelssohn, Bartholdy auch jüdisch ist und warum eine Kadenz, die er zu einem Mozart-Konzert geschrieben hat, eine jüdische Kadenz ist. Also das wäre dann nochmal weitergetrieben, die Absurdität. Mir scheint aber, dass jetzt Ihr Buch auch so in einer Tendenz der Wissenschaftsgeschichte steht, die wir so seit etwa 20 Jahren haben, also nicht mehr die großen Bücher über Hitler und über Himmler und über Goebbels, sondern eben diese Detailstudien, die die Frage natürlich dann auch immer viel komplizierter machen. Also wir haben ja jetzt nicht mehr den Täter oder den Schuldigen. Und das ist jetzt groß gefragt, haben Sie eine Faschismustheorie oder vielleicht etwas kleiner? Wie ist Ihr Blick auf dieses ganze System?
Also das ist eine Faschismustheorie, will ich nicht noch hier präsentieren. Aber das ist eine Gesellschaft gewesen, die in der sozusagen in bürgerlicher Manier zunächst erstmal weitergemacht wurde. Ja? Also das ist ja nicht so gewesen, dass diese Regierung 1933 an die Macht gekommen ist und sozusagen alle Dinge umgeschmissen hat. So war das ja nicht. Ja? Also es gab ja Wahlen dann auch noch am 5. März 1933 und da sind die gewählt worden. Ja, von einer ziemlich großen Mehrheit. Die haben zwar dann ein paar Mandate kassiert, also 85 Mandate der Kommunisten wurden sofort kassiert und dann hatten die Mehrheit. Und dann ist erstmal versucht worden, sozusagen den Schein von Normal und Normalität zu wahren. Ja, man hat ja nach diesem reichsweiten Boykott am 1. April 1933 dann seine Truppen wieder zurückgepfiffen, hat gesagt, so, und an dem Tag, das ist ein Tag, das wird festgelegt von oben, da machen wir mal so eine Boykottaktion und dann ist aber auch wieder gut. Also man hat versucht sozusagen irgendwie die Normalität eines bürgerlichen Staates doch zumindest, was die Rahmenbedingungen zunächst anbetraf, aufrechtzuerhalten, um die Leute bei der Stange zu halten.
Na, man kann doch vielleicht noch weitergehen und sagen, solche Apparate, ja auch Universitäten, die haben ihre Eigendynamik, die funktionieren ohnehin.
Ja.
Also das merken wir heutzutage auch, dass sie ohnehin funktionieren. Man wundert sich ja manchmal.
Ja, die Universitäten haben nicht protestiert, als nach dem Berufsbeamtengesetz dann gleich im März 1933 die jüdischen Kolleginnen und Kollegen und die kommunistischen und die SPD-Kolleginnen und Kollegen ausgegrenzt wurden.
Und die wenigsten Universitäten haben übrigens nach 1945 wieder verlangt, dass diese Leute wieder eingesetzt werden.
So ist das,
Da ist noch etwas in dem Buch zu erwähnen. Sie haben hier eine sehr nützliche Zeittafel, die auch sehr weit hinausgeht über Ihre Grenze der 33, 45, die Sie eigentlich selbst auch so nicht einhalten. Und da kann man das sehr schön nachvollziehen. Und Sie gehen ja dann auch bis in die Gegenwart hinein. Und das ist vielleicht für wenige bekannt. Hier steht auch, Leipzig ist die erste Stadt gewesen, in der 1940 die Arbeitspflicht für Juden eingeführt wurde. Also da haben Sie sicher für die Stadtgeschichte auch noch so mancherlei entdeckt. Jetzt treten Sie ja hier immer sehr mutig und selbstbewusst auf. Ist es Ihnen eigentlich irgendwo begegnet, jetzt bei Ihren Forschungen, dass man meinte, naja, lassen Sie mal lieber die Finger davon, oder gibt es diese Akteure nicht mehr und deren Nachkommen?
Also diese Akteure und ihre Nachkommen sind mir nicht begegnet. Also
ja.
So weit sind wir ja gar nicht vorgedrungen in diese Tätergeschichten.
Ja.
Das war ein bisschen kompliziert mit den Nachfolgern der Firma C.G. Börner, die mir erzählt haben, es gibt das Archiv nicht mehr. Und ich finde dann aber 2 Jahre später auf der Website, die haben ja Dependancen in aller Welt, die Firma ist ja heute noch eine wichtige Firma, finde ich dann die Firmengeschichte in Englisch, wo stolz erklärt wird, das Archiv ist nicht verbrannt. Also ich bin in das Archiv nicht reingekommen. Also es ist ja nicht möglich, in Privatarchive Zutritt sich zu verschaffen. Ja, also wenn ein Unternehmen oder ein Privatbürger sagt, also sie kriegen keinen Zugang zu meinem Archiv, dann ist das halt so, dann muss der Historiker sich damit zufrieden geben. Ja, das sind keine staatlichen Archive. Also ich habe das Archiv C.G. Börner nicht gesehen. Das, was ich weiß über diese ganzen Vorgänge und die Verstrickung der Firma, das sind Dinge, die hier im Stadtarchiv liegen, die in den Akten des Museums der Bildenden Künste noch da sind, und andere Spuren, die wir hier in Leipzig verfolgen konnten. Ja, und die Firma war auch überhaupt nicht hilfreich. Wir haben ihnen damals die Listen auch geschickt, nach denen wir recherchiert haben in der Grafiksammlung. Und da kamen dann, also die wesentlichen Sachen, der kam zurück, ja, das wissen wir nicht mehr. Das Archiv ist eben verbrannt, das können wir nicht nachvollziehen. Was bei einigen der Bilder einfach nicht möglich ist, weil das sind so wertvolle Sachen dabei gewesen. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass so eine renommierte Firma, die über 100 Jahre eine der tollen Firmen ist, die auch wissenschaftlich ordentlich gearbeitet haben. Die haben Kataloge hergestellt, die waren einzigartig in Deutschland. Also für ihre Auktionskataloge war die Firma bekannt, für die tolle wissenschaftliche Recherche, die dahinter stand. Also man kann sich schon erinnern an Rembrandt, der mal durch die Hände gegangen ist, aber man will sich nicht mehr erinnern. Man will nicht mehr wissen, wo das nun her war. Und diese Recherche, die muss eigentlich weitergehen zu diesen Dingen, die da noch liegen.
Und diese zum Beispiel, Sie bilden ja auch einige ab, diese Leute von dieser Schriftumskammer, da diesen ganz Jungspund, ich habe jetzt vergessen, wie er heißt, der Six war der Professor, 26. der 26-jährige Professor Six, und aber die anderen waren ja überhaupt, die waren ja alle zwischen 25 und 30, die dann in der deutschen Bücherei saßen und irgendwie Zensur ausübten und alle Publikationen scannten sozusagen, ob irgendwie, nicht so gut mit dem Nationalsozialismus verträgliches Gedankengut irgendwie geäußert wird, also wofür natürlich 25-Jährige hochkompetent sind, ja, und wo die dann auch sagten, nach dem Kriege haben sie das dann offensichtlich so dargestellt, ja, wir haben Professorenkarrieren evaluiert und ähnliche Dinge. Ja, es ist auch sehr kurios. Also diese Leute, da gibt es auch keine Nachkommen, die irgendwie ärgerlich waren.
Bis jetzt hat sich noch keiner gemeldet. Also das hat ja der Herr Schröder, der macht ja solche Recherchen schon seit Jahren. Also der hat uns auch nicht erzählt, es gibt ja von ihm schon andere Veröffentlichung zu diesem Thema, dass ihn da jemand irgendwie angekantet hätte. Das mal sozusagen. Also bis jetzt haben wir sozusagen nichts gekriegt. Es gibt natürlich Ängste. In unserer Ausstellung dann waren natürlich die Anwälte von den Nachkommen von Hinrichsen, die haben sich das gleich nochmal angeguckt und da wird es natürlich sozusagen wieder weiter Nachfragen geben. Damit ist es sicher zu rechnen.
Was ist denn überhaupt das Ergebnis jetzt dieser Ausstellung gewesen? Die geht ja, glaube ich, sogar noch ins Ausland.
Wir sind dabei, wieder Gelder zu akquirieren, weil wir unbedingt nach Krakow wollen mit der Ausstellung, weil es gibt so eine Verbindung auch zu, also abgesehen davon, dass Krakow unsere Partnerstadt ist, gibt es eine Verbindung, also Bürger, jüdische Bürger, die hier in Leipzig waren, sind nach Krakow ausgewiesen worden 1938. Also wir haben ja dieses Jahr diesen Jahrestag der Ausweisung der sogenannten Polenaktion. Da ist ja 1938 sind alle polnischen Bürger ausgewiesen worden nach Polen wieder zurück, also alle jüdischen Bürger, und da gibt es die Verbindung und da wollen wir ganz gerne dort die Ausstellung noch zeigen.
Aber ansonsten, ich meine, das Buch stand ja eben nicht ganz alleine, sondern es gab ja diese Ausstellung und wie würden Sie das Echo qualifizieren auf die Ausstellung?
Also ich fand es war ganz gut. Wir haben ja in der jüdischen Woche begonnen mit der Ausstellung und da hatten wir fast 2000 Besucher schon zur jüdischen Woche selber und das war ja das Tolle, deshalb haben wir gesagt, wir machen das in der jüdischen Woche, die Eröffnung, da waren ja auch viele Nachkommen noch da. Also es ist ja traditionell, dass zur jüdischen Woche noch lebende Nachkommen und auch Zeitzeugen selber geladen werden zur jüdischen Woche und da haben wir ganz, ganz berührende Begegnungen gehabt, dass die dann mit ihren Enkeln kamen und ihnen das gezeigt haben und ganz, ganz angetan davon waren, dass endlich ihre Geschichte, auch diese Geschichte erzählt wird in dieser Stadt. Ja.
Aber also wie war es mit denen, die regelmäßig die LVZ lesen?
Also wir haben insgesamt, also wir haben fast 4000 Besucher gehabt bis 11. November. Wir haben die ja verlängern können um 2 Monate, weil das die Besucherresonanz groß war. Und also ich persönlich bin doch recht zufrieden, weil das ist keine einfache Ausstellung gewesen, wo man einfach nur Bilder anguckt und Vitrinen sieht, sondern das war eine Ausstellung, durch die musste man sich hindurchlesen. Anders kann man das Thema gar nicht anpacken. Also man kann nicht viel visualisieren. Ja? Man kann sozusagen die sogenannte Flachware, die ja in Ausstellungen heutzutage gar nicht mehr so beliebt ist. Und die Leute mussten wirklich viel Text lesen. Und die haben das getan. Wir haben ja geguckt, die haben da eine Stunde gestanden und haben sich durch diese Texte gekaut, weil für dieses Thema auch ein völlig neues Thema war. Und das gab schon interessante Begegnungen dann auch mit älteren Leipzigern, die so in den 60er, 70er Jahren jetzt waren, die gesagt haben, ach ja, und die erinnerten sich dann, wir hatten ja dann Fotos von den arisierten Kaufhäusern und Unternehmen und da kam so die Erinnerung, ja, und wir haben dann auch Leute befragt, ob sie davon was gewusst haben und das, die waren aber meistens Kinder, also man muss sich ja vor Augen halten, dass die meisten, die damals Kinder waren im NS 1933, sind ja alle um die 80. Ja, also die eigentlich Betroffenen, die sind ja alle, die leben ja alle schon nicht mehr, selbst wenn sie den Holocaust überlebt haben.
Man sollte vielleicht hinzufügen, es gibt den Verein der Leipziger in Israel. Und das sind ja dann auch solche Netzwerke, nur anekdotisch. Ich kenne einen von denen und dort, wo sein Haus war, steht heute das Marriott Hotel, was dann zu zahlreichen Bemerkungen Anlass gegeben hat. Also das heißt schon, dass Sie jetzt auch von diesen Älteren keine Abneigung oder ja, Abscheu erfahren haben.
Denn, also wir haben keine Morddrohung gekriegt.
Ja, ja. Wie ist das mit dem Besucherbuch? Das ist ja heutzutage auch immer so eine heikle Geschichte.
Ja, es ist ein spannendes Besucherbuch. Ja. Wir haben unheimlich viel Zuspruch in diesem Besucherbuch gekriegt. Aber es gibt natürlich auch so Sachen, wo Jugendliche da reingekritzelt haben und also sinnloses Zeug reingeschrieben haben. Und ein Jugendlicher, es waren viele Schulklassen da. Mhm. Die Lehrer haben die Möglichkeit genutzt, das Thema mit dieser Ausstellung so ein bisschen zu verbinden. Und da ist natürlich auch bei einer dieser Führungen passiert, dass ein Jugendlicher da reingeschrieben hat, vernichtet die Juden. Und wir haben dann versucht, mit ihm zu reden. Der war ganz cool und sagte, ja, streiche ich. Der hat das durchgestrichen. Die Lehrerin hat ihn aufgefordert, Stellung zu nehmen und sich zu entschuldigen. Da musste er dann sozusagen einen Entschuldigungsvers reinschreiben. Also wie die Auseinandersetzung mit ihm weitergegangen ist, weiß ich nicht. Das hat die Lehrerin dann sicher gemacht. Aber sowas gab es natürlich auch. Ja, aber das war überhaupt nicht die Masse. Die meisten waren sehr angetan und haben auch, also wir haben ein richtig schönes, dickes Besucherbuch, wo viel Zuspruch kommt.
Das Phänomen kennt ja auch jeder Museumspädagoge oder diese Auschwitz-Schulklassen-Problematik. Also ich glaube, diese Methode, jetzt die Entschuldigung zu fordern, nun gut.
Ja, es war ein bisschen komisch, aber die Lehrerin, die hat sich so, sie hat ihn mir erst zugeführt, den jungen Mann, und hat gesagt, so machen Sie, was ich sage, das ist nicht meine Aufgabe. Ja. So, Sie sind die Lehrerin, Sie haben das Thema, Sie bearbeiten das Thema, das ist Ihr Problem, das ist nicht mein Problem. Ja, also das war schon kurios, aber da hat man auch das Erschrecken wieder gemerkt. Ja, also sie war dann hilflos, weil sie sowas hatte sie natürlich nicht erwartet, ja.
Eigentlich muss man damit rechnen heutzutage. Ja. Ja. Das fand ich auch beeindruckend, dass manche dieser inzwischen in Israel lebenden Menschen, die dann eigentlich Bücher oder Bilder hätten bekommen können, dass sie die dann wiederum gestiftet haben.
Ja.
Ja. Also es ist ja eigentlich auch ein sehr positives Zeichen.
Ja, so. Also das ist ganz unterschiedlich, wie das läuft. Ne?
Jetzt frage ich mal den Bibliotheksdirektor, wie ist denn das eigentlich in dieser Institution, die hier auch abgebildet ist?
Ja, es gibt einen Aufsatz darüber, und Frau Nitsch hat da gearbeitet.
Genau.
Es ist so, wie Sie sagen, also durch die Restitutionsforderungen sind Forschungen in Gang gekommen und die sind jetzt auch schon erheblich weiter als das, was im Buch dokumentiert wird. Wir haben eine Mitarbeiterin, die sich jetzt quasi zwangsmäßig, also sozusagen zwangsläufig, wollte ich sagen, dafür spezialisiert hat und auch ein Interesse entwickelt hat. Wir schreiben auch gerade eine Geschichte der Universitätsbibliothek, insbesondere im 20. Jahrhundert, und wollen dort die Geschichte dokumentieren. Also wir haben so eine ähnliche Tendenz wie da. Erstmal überhaupt Zahlen auf den Tisch, Namen auf den Tisch, Fakten auf den Tisch. Wir haben im letzten Jahr unser internes Archiv aufgeräumt, immerhin über 2000 Kartons und Aktenordner, und haben inzwischen sehr, sehr viel neue Briefwechsel gefunden, weil jetzt überhaupt erstmal nachgeguckt werden kann, wo Briefwechsel sind, und haben da schon auch jede Menge Aufklärung. Also wir geben jedes Jahr mehrere kleine Bibliotheken zurück, und die durch Forderungen sozusagen bei uns vermutet werden, wo wir dann nachforschen und die tatsächlich finden. Es gibt auch größere Bibliotheken. Wir haben jetzt eine Bibliothek eines serbischen Verlages zurückgegeben. Da gibt es auch nächste Woche nochmal eine Pressemitteilung dazu. Ich glaube, das ist relativ typisch. Ich finde es schon als irgendwie tragisch, dass eine Bibliothek wie die Universitätsbibliothek Leipzig, die stolz darauf ist, über Jahrhunderte, insbesondere in den letzten Jahrhunderten, gewachsen zu sein durch Schenkungen, durch Stiftungen. Wir haben eine irre lange Liste von Leuten, die ihre Bücher der Bibliothek hinterlassen haben. Und die bedeutendsten Bestände in dieser Bibliothek sind samt und sonders nicht irgendwie gekauft worden, sondern geschenkt worden. Oder natürlich dann also zu einem geringen Preis angekauft worden, wenn man eine ganze Bibliothek kauft. Und da kommt dann halt eben jetzt diese andere Geschichte, diese falsch angeeigneten Geschenke, die kommen jetzt zum Vorschein. Und es stellt sich eben heraus, die sind noch bis in die 80er Jahre hinein katalogisiert worden, sozusagen wie wenn nichts wäre. Mhm. Ja. Also auch ohne den Sinn für die Provenienz zu entwickeln. Ja. So, ne? Aber diesen Sinn, der ist jetzt nun deutlich geweckt und wir sind auch gewillt, da jetzt also ein bisschen Arbeiterkapazität freizumachen. Das ist ja eigentlich nicht die Hauptaufgabe. Man muss ja für die vielen Benutzer da sein, aber das ist schon zu wichtig. Ja? Und diese Zufallsfunde, dabei soll es eben nicht bleiben. Nur bei 5 Millionen Bänden ist es halt auch relativ schwierig. Man kann die nicht systematisch durchgehen. Man muss bestimmte Anhaltspunkte haben. Das heißt also, man versucht im Archiv eine Liste zu finden und dann mit dieser Liste wiederum Bücher zu identifizieren, die man dann hat. Aber also die Forschungen, die in diesem Band dokumentiert sind, waren mittelbar Anlass dafür, dass das eben weitergeht. Und ich weiß ja nicht, wie das bei den anderen Institutionen ist, ob das auch geschieht.
Das hoffen wir.
Ja. Also es ist schon eine Pflicht, gerade für eine so durch und durch bürgerliche Stadt wie Leipzig. Ich meine, das ist ja etwas, was Sie nur indirekt drin haben, was Sie nicht wirklich betonen, aber an den wenigen Opferschicksalen, die Sie dann ein bisschen andeuten, merkt man das ja schon. Das waren extrem anerkannte, wichtige, bedeutende Bürger dieser Stadt. Und die wurden behandelt wie der letzte Dreck. Ja, und zwar nicht mal auf gehässige Weise oder nur gelegentlich, sondern auf diese systematische, administrative, disziplinäre Weise. Also das ist schon, das ist einfach eine Schande. Und die muss, die kann man ein bisschen, man kann sie nicht wieder gut machen, das geht auf keinen Fall, aber man kann sie wenigstens in die Erinnerung retten. Und dass sie daraus verschwunden ist, also aus dieser Erinnerung, das ist eine neuerliche Schande. Und dagegen ist dieses Buch wirklich in der ganzen Bescheidenheit und in dieser protokollarischen Erzählung, wie es daherkommt, finde ich ein wirklich sehr, sehr gutes Gegenmittel. Weil es auch, es arbeitet ohne Vorurteile, es arbeitet auch ohne große Verdikte, aber es arbeitet eben sehr, sehr genau an den Quellen entlang und es behauptet eben genau das, was man behaupten kann und zeichnet das nach. Also ich habe schon das Gefühl, auch wenn es ja ganz unterschiedliche Beiträger sind in Ihrem Band, dass Sie schon auch eine einheitliche Redaktion entwickelt haben, also auch diesen Stil.
Ja, natürlich. Also wir haben ja mit den Autoren auch darüber geredet, was können wir eigentlich schon präsentieren? Weil das sind ja alles, also all die Beiträge, die da drin sind, sind unabgeschlossene Forschungsgebiete. Also und viele Autoren mussten wir auch überreden, schon das Wissen zu präsentieren hier in so einem Kontext, dass sie jetzt bis zu dem Zeitpunkt da hatten. Und ich denke, das, was wir wollten, war wirklich zu zeigen, hier hat Forschung begonnen und zu sagen, hier muss weitergemacht werden. Ja, das können zum Teil die Leute, die hier ihre Sachen präsentiert haben, gar nicht selber machen. Also da müsste sozusagen schon auch mal zum Beispiel die Universität Themen anbieten. Und das sind Themen, da kann man aus jedem Aufsatz hier 3-4 Dissertationsthemen stricken. Ja, das ist überhaupt nicht das Problem. Aber da braucht es diese Männer- und Frauenpower für die weitere Forschung. Das ist ganz wichtig. Also all die, die hier in dem Buch erschienen, die machen das mehr oder weniger ehrenamtlich und aus eigenem Antrieb. Und da reichen dann irgendwann die Ressourcen einfach nicht.
Ja. Also es gibt ja Vorbereitungen auch an der größeren Universitätsgeschichte und man wird dann sehen, was diese Zeit betreffend dann also geleistet wird. Es ist schon sehr viel Forschung jetzt in Gang gekommen, wobei man auch da wieder sagen muss, es ist verdienstvoll, dass es im Rahmen eines Jubiläums geschieht, aber es könnte auch aus anderen Motiven, einfach aus historischer Gerechtigkeitsempfinden heraus geschehen.
Ja. Also selbst dieses enge Thema ist lange nicht abgearbeitet.
Sie hatten das so zwischendurch gesagt, dass das Thema im Westen früher behandelt worden wäre. Nun sind aber die Restitutionsgeschichten oder nein, Provenienzgeschichten, so das erst kürzlich gelerntes Wort, von denen Sie gesprochen haben, Berlin und München, die kommen ja auch von 2004, 5, 6, 7. Also so viel weiter war der Westen doch offenbar da nicht. Und ich glaube, von Ihnen auch gelesen zu haben, dass das auch aus politischen Gründen gar nicht opportun war, in Ost wie in West.
Das Thema ist ein Thema, was da geht's um Eigentum.
Ja,
um größere Vermögen um Betriebe, um Unternehmen. Und das ist natürlich immer eine heiße Kiste gewesen. Ja. Auch im Westen. Ich meine, sind ja Geschichten, die bis heute virulent sind, ne, mit diesen Großkonzernen und so. Also da, das spielt weiter eine Rolle. Aber es ist früher angefasst worden als hier in Leipzig. Also München hat das 2004 schon gemacht. Also da gab es auch die Eigeninitiative von zwei Leuten. Das war eine Frau in der Stadtverwaltung und ein Archivar, die sich da ganz stark gemacht haben und da auch gegen Widerstände ankämpfen mussten in der Stadt und so peu à peu langsam auch sich an das Thema da herangearbeitet haben, Verbündete gesucht haben. Da war das auch nicht so einfach, aber die waren halt doch eher als wir hier in Leipzig. Und wir haben uns da auch Rat geholt bei den Münchnern, waren dort und haben uns das angeguckt, wie die das gemacht haben. Da gab es auch eine Ausstellung 2005 schon in München dazu. Da haben wir sehr viel Unterstützung ideelle gekriegt.
Ich würde gerne auch noch auf die biografischen Hintergründe der meisten Beiträge eingehen. Das hat man inzwischen ja selten. Es ist ja mehr als die Hälfte, wie man so sagt, mit DDR-Hintergrund. Und Sie sind ja auch eine Absolventin der Karl-Marx-Universität.
So ist das, ja.
Ja. Und außerdem hat aparterweise eine Beiträgerin ihre Anschrift hinten verzeichnet und sie wohnt auch in der Karl-Marx-Straße. Das ist doch schön. Und ich würde gerne wissen, ob Sie schon innerhalb der DDR sensibilisiert worden sind oder vielleicht auch gegen DDR, denn es gab ja, das kenne ich so, den Leipziger Synagogalchor. Also man hat sich ja schon auch, wie auch immer, mit jüdischen Themen beschäftigt.
Ja, also, aber ich hatte sozusagen, auf dieser Strecke habe ich nichts gemacht. Ich war aber mit dieser ganzen NS-Geschichte involviert, also schon in meiner Dissertationsschrift, also sehr, sehr früh auch nach Beendigung meines Studiums habe ich auf dieser Strecke gearbeitet, aber Widerstandsgeschichte, ja, KPD-Geschichte, Ideologiegeschichte. Also insofern war dieses ganze Thema Nationalsozialismus mir schon geläufig, aber auch nicht auf dieser regionalen Strecke, sondern da ging es sozusagen um die geschichtswissenschaftlichen Anstrengungen der KPD in der Weimarer Republik und dann im NS. Aber wie gesagt, diese Zeit NS, die hat mich schon immer interessiert. Und das war jetzt sozusagen die Gelegenheit, hier mal in ein anderes Thema einzusteigen. Und mit dem Wissen natürlich, mit dem Hintergrundwissen, wie Nationalsozialismus funktioniert hat, das sich mal anders anzugucken und das sich mal regional anzugucken, das war nochmal was ganz anderes, muss ich sagen. Also in der eigenen Stadt sich dieser Geschichte zu nähern. Das hatte ich vorher auch nicht gemacht.
Herr Girardet lobt Sie ja auch sehr in seinem Vorwort. Sie blicken sehr skeptisch. Es ist ein sehr politisches Vorwort, ein klassisch politisches Vorwort. Und er findet dann auch die sehr schöne Formulierung, die Leipziger Zivilgesellschaft. Ich habe das Gefühl, da hat er was theoretisch missverstanden. Aber gut, muss er jetzt nicht weiter vertiefen. Nun haben Sie mir vorher erzählt, dass Sie ja inzwischen auch mit Lehrern und auch mit Schülern arbeiten. Wie setzt man so etwas dann eigentlich um? Das klingt ja alles erstmal sehr spröde.
Na, mit Lehrern und Schülern nicht, sondern mit Studenten. Ich habe jetzt einige Jahre an der Jena-Universität gearbeitet mit Studenten an dem Thema Arisierung in Thüringen. Da haben wir auch Quellenbände herausgebracht. Da wollen wir jetzt mal überlegen, ob wir das hier in Leipzig auch hinkriegen. Und das war auch was ganz Beeindruckendes. Also wir haben im Rahmen einer Übung, da ging es eigentlich nur darum, den Studenten mal Gelegenheit zu geben, an einem praktischen Thema in den Archiven zu recherchieren. Und da haben wir uns dieses Thema gesucht und haben zu diesem Thema Arisierung in Thüringen verschiedenste Thüringer Archive uns angeguckt. Und die Studenten haben dort unheimlich fleißig Material zusammengetragen aus den Archiven, also viel mehr, als wir hier in dem Band für Leipzig präsentieren konnten. Und wir haben zwei Quellenbände gemacht, gemeinsam mit der Landeszentrale für politische Bildung in Thüringen, die man dort auch kostenlos bekommen kann. Die sind jetzt gerade in der zweiten Auflage wieder erschienen, weil die unheimlichen Zuspruch haben. Da habe ich ein Vorwort geschrieben, ein längeres über diese Geschichte in Thüringen. Aber ansonsten ist das nur die Präsentation solcher Quellen aus den Archiven. Und in der Zusammenschau ist das wirklich eine sehr gruselig beeindruckende Sache, weil da sozusagen auch ohne große Kommentierung dieser einzelnen Quellen man einfach, wir haben das ein bisschen thematisch geordnet, damit man sich da reinlesen kann, weil man da einfach, da merkt man ganz deutlich, wie sozusagen diese Kiste über Bürokratie lanciert wurde. Und das sind also ganz beeindruckende Dokumente, also Behördendokumente, wie die mit dem Thema umgegangen sind, wie die Leute angeschrieben wurden. Aber einige wenige Dokumente von betroffenen Opfern haben wir da auch gefunden, persönliche Briefe, die dann in den Archiven auch lagen, wo die geschildert haben, wie sie gejagt worden sind, damals bei der Polenaktion beispielsweise. Oder wie eine Frau von einem Professor, der rausgeschmissen wurde aus der Jenaer Universität, dann die Behörden bittet, dass ihr Mann weiterarbeiten darf, weil er ein Patent entwickelt hat. Und also das ist was ganz Beeindruckendes. Und die Studenten selber waren sehr, sehr beeindruckt von dieser Arbeit. Und die tauchen ja da auch auf als Bearbeiter in den Bänden und sind jetzt mittlerweile ganz glücklich. Die gehen auch zu Lesungen, lesen aus den Dokumentenbänden. Und da muss ich auch sagen, also gerade diese Lesung, die reine Lesung aus solchen Dokumenten, das ist unheimlich beeindruckend. Und die Leute, die bei den Lesungen sind, die sind auch sehr, sehr betroffen und sehr beeindruckt, weil man da diese ganze Dimension erstmal begreift, was da passiert ist mit Menschen. Und Sowohl dieser Band als auch diese Dokumentenbände, die zeigen auch eins, wie so ein produziertes Feindbild, wie das wirkmächtig wurde. Ja? Also diese ganze Rassenpolitik, das Feindbild Jude, wie das sozusagen in eine Gesellschaft sich hineingefressen hat und was letztendlich dazu geführt hat, dass so eine ganze Bevölkerungsgruppe wirklich ausgerottet wurde. Ja? Und welche Dynamik das entwickelt. Und das kann man an solchen Dokumenten dann doch sehr gruselig nachvollziehen.
Das ist auch kein Student im Archiv untergegangen.
Nein.
Das ist so schön. Oder in der Art dieser Texte. Mhm.
Wir haben jetzt kein eigentliches Saalmikrofon, aber natürlich sollte, wenn es aus dem Saal also Fragen gibt oder Anregungen, wollen wir das gerne irgendwie möglich machen. Gibt es denn, ja,
Land vielleicht? Es geht ohne Mikro, denke ich.
Ja, muss doch ein kleiner sein.
Ja. Das dürfte kein Problem sein. Aber das geht auch mit Mikro. Insofern, sonst komme ich vor.
Ich bin erstaunt über die unheimliche Arbeit. Ich habe es nur zufällig in der FAZ, die Veranstaltung, gesehen und mich dafür interessiert, weil das Thema mich seit frühester Jugend interessiert. Ich bin völlig anders zu dem Thema gekommen und habe es auch anders angepackt. Ich habe es nicht wissenschaftlich angepackt. Als ich 1945 kurzzeitig oder kurznächtig immer mal im Luftschutzkeller mit meiner Mutter war, da war ich 7 Jahre alt, da kurz, ehe die Amerikaner dann nach Zwickau reinkamen, da hat sie dann in ihrer Angst vor dem, was wird, 4 kleine Kinder, ich war der Älteste, Vater im Krieg, mal von gesagt, jetzt kommen die Juden wieder. Das heißt, sie wusste aus ihrer Heimatstadt Greiz, dass es, sage ich mal, 43 oder 42 oder 41, keine Juden mehr in Greiz gab. Und Greiz war ja eine Kleinstadt, Mittelstadt, mit vielen Fabrikanten. Davon war sicher ein ganzer Teil Besitztum von Juden. Und Geschäfte und Ähnliches, was Sie im Großen jetzt so am Rande erwähnt haben, in Leipzig war halt ein bisschen kleiner im Maßstab. Ich habe dann viel später, also das war mir in Erinnerung als 7-Jähriger beeindruckend. Und ich habe dann viel später von meiner Mutter erfahren, dass die eigentlich die Problematik des Mordens deutscher Soldaten viel später, erst im Krieg, das erste Mal, also was aus den Juden geworden ist, da hat offensichtlich damals keiner sich getraut, vom Kleinbürgertum, nur von dem kann ich sprechen. Mein Vater war Apotheker, meine Mutter war Hausfrau. Hat sich offensichtlich keiner drum geschert, was aus den Juden, die dann auf einmal nicht mehr in Greiz waren, geworden ist. Ich habe dann viel später im Pharmaziestudium also das Thema wieder aufgegriffen und wir haben dann unserem Dozenten im Marxismus und Leninismus gesagt, wir wollen also mal statt einer Prüfung, das war der Anreiz für meine Kommilitonen und mich auch, wir wollen uns mal mit der Faschisierung, im Entnazifizierung im Apothekenwesen beschäftigen. Ich hatte dazu ein Stichwort irgendwo mal aus der pharmazeutischen Zeitung ausgepackt oder aufgenommen und da hieß es nur, dass der der Reichsapothekerführer Schmierer, Freudenstadt Schwarzwald, hatte der seine Apotheke und hat sie auch nach dem Krieg weitergehabt, dass der stolz war, im Juni 1933 die Apothekerschaft entjudet zu haben. Sprich also die Juden, die Apotheken besessen hatten, aus dem Besitz herauszudrängen. Und da wir am Pharmazeutischen Institut der Karl-Marx-Universität ja eine reichhaltige Fachschriftensammlung hatten, also auch die Apothekerzeitung aus den Jahren 1933 bis immer, haben wir uns also an das Thema rangemacht, nicht allzu viel gefunden, das war ja nun nicht das einzige Thema, aber immerhin so, dass es uns fünf Jungs, dass wir einiges zusammengebracht haben. Und viel später, als ich an der Ingenieurschule Pharmazie war, 1987 dürfte das gewesen sein, habe ich das Thema wieder mal aufgegriffen mit Ingenieurarbeiten oder aufzugreifen versucht mit einer. Es war aber, weil mich das Thema interessierte, ich wusste ja in Leipzig waren, da hatte ich inzwischen auch Erlebnisse, weil ich ja nun seit vielen Jahren Leipziger war, es musste ja in Leipzig auch jüdische Apotheker gegeben haben. Und davon war ja nichts irgendwie bekannt über die ganzen Jahre. Zeitung habe ich immer gelesen, also aber da war also nichts zu finden. Da hatten wir dann noch den Kabarettisten, ich komme jetzt aber nicht auf den Namen, der sich auch in der Zeit schon damit beschäftigt hat, um Hilfe gebeten, aber auch er konnte natürlich auf dieser speziellen Strecke uns nichts sagen. Also das bloß, deswegen bin ich heute hier.
Ja.
Und es war jetzt Zufall, leider habe ich die Ausstellung nicht gesehen.
Ja, also Apotheken hatten wir auch nicht dabei. Also wie gesagt, das ist noch ein ganz weites Feld. Dazu hat keiner offensichtlich in der langen Zeit, seit Sie da mal angefangen hatten, weitergearbeitet an dem Thema. Und das sind alles sozusagen Themen, die eigentlich noch bearbeitet werden müssen. Ich glaube, die Juristen, über jüdische Juristen gibt's jetzt schon ein Band. Aber wie gesagt, also all das sind Sachen, die müssten alle nochmal gemacht werden. Es gibt auch noch gar keine Zusammenstellung, zum Beispiel über jüdische Hochschullehrer insgesamt. Also das sind alles noch völlig offene Fragen für Leipzig.
Es gibt in Hannover an der Medizinischen Hochschule, da läuft gerade ein Projekt zur Auswertung von medizinischen Zeitschriften im Nationalsozialismus. Also es fängt jetzt auch an, dass man so serielle Quellen heranzieht.
Genau.
Ja, das ist vielleicht auch der Wechsel im Geschichtsparadigma, also in der Methode, dass man eben jetzt nicht mehr die ganz großen Ereignisse rekonstruiert und nur aus den oberflächlichen Presseberichterstattungen, also aus dem, was leicht bekannt oder leicht eruiert werden kann, sondern dass man jetzt versucht, in die Tiefe zu steigen, in die Archive und auch den Anspruch hat, ein gewisses dichtes Bild zu erzeugen, was dann eben auch mit der Erinnerung auf eine sehr viel stärkere Weise korrespondiert. Also tatsächlich interessiert mich jetzt, sage ich mal so, ein Buch über Hitler jetzt weniger als ein Buch über Leipzig, ja, und über diese konkreten Vorgänge, wo ich dann auch was lerne über bestimmte Gebäude und Straßen und das füllt sich dann nochmal ganz anders mit Erkenntnis.
Ja, und ich denke, diese Ebene, also wenn man da wirklich sozusagen mal diese ganze Geschichte von unten anguckt, ja, also wie ist das wirklich dann im Alltag gelaufen? Wie ist diese Rassenpolitik in den Alltag eingedrungen? Wie haben die Leute dann irgendwann mal mitgemacht alle? Das gibt viel mehr Aufschluss auch über Prozesse, die in der Gegenwart laufen, denke ich, wo man sieht, wie gefährdet Gesellschaft ist. Ja, die deutsche Gesellschaft war eine bürgerliche Gesellschaft vor 1933 wie alle anderen bürgerlichen Gesellschaften in Europa auch. Und doch ist dann sozusagen, ist es zu solchem Exzess letztendlich gekommen.
Ja,
und
das ist
das Spannende. Also über Hitler nochmal nachzudenken oder über Göring oder über diese großen Einzeltäter, das ist eine Geschichte, wo man eigentlich gar nicht so genau lernen kann, wie verhält sich eine Normalbevölkerung unter solchen Bedingungen. Mhm. Was macht die da eigentlich? Mhm. Und warum können die zum Mitmachen gebracht werden?
Ja, und auch die Gebildeten. Also
ja, natürlich.
Für mich die erschreckendste Szene ist immer wieder die Szene, die der Jorge Sembrun schildert, also Schriftsteller und auch späterer Kultusminister, der in Spanien lebte, der im französischen Widerstand gekämpft hat, nach Buchenwald kam, als sehr junger Mann, total gebildet war und sich dann mit seinem SS-Bewacher über Goethe unterhalten hat. Ja. Da fragt man sich, und der SS-Bewacher war ein wunderbarer Goethe-Experte. Ja. Aber das hilft eben nichts. Goethe hilft da nicht.
Nein. Ja.
Ich würde gerne an dem Punkt anknüpfen, dass Sie gerade gesagt haben, was eigentlich in dem Vortrag oder in der Diskussion öfter aufkam, dass die deutsche Gesellschaft eine Gesellschaft wie jede andere war. Und dem würde ich vehement widersprechen und würde sagen, sie war nicht eine Gesellschaft wie jede andere, weil sonst hätte nicht die deutsche Gesellschaft dieses singuläre Verbrechen begehen können. Und ich denke, an dem Punkt wäre auch darüber nachzudenken, ob diese These, dass tatsächlich dieser bürokratische Ablauf, also dieses saubere und dieses sterile der Enteignung der Juden sowie der systematischen Tötung der Juden und Jüdinnen, ob das nicht auf eben Elemente anknüpfen konnte, an Elemente anknüpfen konnte, die gar nicht geschaffen werden mussten, sondern die da waren in dieser Gesellschaft. Also dass Antisemitismus nicht erfunden wurde und durch ein bürokratisches Netz von Gesetzen und Verordnungen in eine Gesellschaft reingetragen werden musste. Ich denke, das muss man erstmal akzeptieren, dass es nicht sein kann. Sonst wäre nicht irgendwie bei den ersten Pogromwellen oder dann auch in der großen Pogromnacht nicht allerlei Pöbel zu einem Mob zusammengeraten, das dann tatsächlich irgendwie von NS-Schergen auseinandergetrieben werden musste, dass tatsächlich SA und SS sich darum kümmern mussten, dass Juweliere, die geplündert wurden, dass die wieder, also dieser Besitz dem NS-Staat oder in dem kontrollierten Wege eben die Enteignung stattgefunden hat, dass das nicht irgendwie inszeniert oder eingeführt werden musste, das denke ich, ist irgendwie zum einen schon untersucht seit langen Jahren und zum anderen, also kann man Antisemitismus nicht per Gesetz irgendwie verordnen, weil, und wenn man tatsächlich viele gebildete Leute hätte, die vernünftig sich beschäftigen, könnte man die nicht erreichen, weil der Antisemitismus kein Vernunftding ist, sondern per Ressentiment eine wahnhafte Situation in der Persönlichkeit schafft.
Ja, aber ich denke, die Deutschen sind nicht die Erfinder des Antisemitismus. Also die Geschichte des Antisemitismus ist viel, viel länger. Die ist viel multiperspektivischer. Also es gab Antisemitismus in allen europäischen Staaten und Nationen. Also das ist sozusagen keine Besonderheit. Die Besonderheit fängt da an, wo diese Instrumentalisierung und wo diese Rassenpolitik per Gesetz dann greift. Also da denke ich, da ist der Bruch. 1933 und folgende ist der Bruch, der sozusagen dann die deutsche Gesellschaft unterscheidet. Und wenn Sie sich mal umgucken in der Geschichte nach 1933, es gab auch dann Kollaborateure in anderen Ländern. Also Antisemitismus ist wirklich keine singuläre Erscheinung der deutschen Gesellschaft gewesen. Ja. Das Ausmaß und dieser industrialisierte Massenmord, das ist sicher dann die Singularität. Aber so wie das hineingekommen ist, das denke ich, das ist keine singuläre Erscheinung.
Dass die Deutschen nicht die Erfinder sind des Antisemitismus, ist völlig klar. Aber sie sind die Vollstrecker des Antisemitismus gewesen. Weil der Antisemit trachtet immer nach dem, was die Deutschen vorgemacht haben. Also wenn man die Ausführungen von Horkheimer und Adorno in den Elementen des Antisemitismus in der Dialektik der Aufklärung irgendwie als ganz guten Abriss dessen irgendwie sieht, er trachtet nach der Auslöschung des irgendwie zur Person gewordenen Ressentiments im Juden. Und ich habe nicht gesagt, dass sie die Erfinder sind, sondern dass eben diese Gesetze nur greifen konnten in dem Ausmaß und in dem rasanten, also kurzen Zeitraum, weil eben diese Stimmung und dieser Antisemitismus derart weit verbreitet war und dass alle gerne davon profitiert haben. Und sich nicht daran gestört haben, dass sie ihren Nachbarn ausrauben, dass sie ihren Nachbarn enteignen, dass sie ihren Nachbarn in den Zug schicken. Und ich würde auch sagen, dass diese mehr, dass man nicht gewusst hat, was mit den Juden passiert ist, die stimmt so nicht.
Sicher sondern nicht.
Dass man eben allein an dieser Stimmung hat erkennen können, wonach das Ganze trachtet, eben nach der Vernichtung.
Ja. Also wir planen bereits für das nächste Jahr und ich sehe doch an der Interesse, dass wir vielleicht dergleichen nochmal wieder aufgreifen sollten. Ich würde nur davor warnen, Adorno, Horkheimer jetzt noch als maßgebliche Autoritäten bei diesen Fragen anzusehen. Ich sage das als Person, die darüber auch selbst publiziert hat.
Ja, also das sind ja jetzt Beiträge aus unterschiedlichen Richtungen. Ich will nochmal sagen, was ich vorhin schon betont habe, dass an diesem Buch das ja überhaupt nicht das Thema erschöpft, das sagt es ja selber, dass mir an diesem Buch eben diese Genauigkeit und das Protokollierende sehr gut gefällt. Ich weiß auch nicht, inwieweit mir das hilft, etwas zu verstehen. Es hilft mir auf alle Fälle, etwas wieder als drängend, brisant, auch ärgerlich, schandbar und so etwas zu empfinden. Also es gibt schon eine ganze Reihe von Emotionen, die dann mitlaufen, wenn man diese Protokolle liest, die sehr vorsichtig montiert sind und die eben aber auch nicht sagen, dass das jetzt alles ist. Ja? Also die Fragen, die Sie aufwerfen, eher philosophischer Art und so weiter, die bewegen natürlich genauso. Mhm. Ja? Und vielleicht tatsächlich sollten wir mal auch Autoren suchen, die zu diesen Themen nochmal arbeiten. Wir suchen ja generell Autoren, die jüngst ein Buch geschrieben haben, was von allgemeinem Interesse ist. Wir sind gerade, können wir auch einfach offen bekennen, auf der Suche nach eben Autoren jetzt für die Termine ab September. Denn bis Juli haben wir schon vorgeplant und auch eingeladen und da findet auch was statt. Aber wenn Sie uns eine Nachricht schicken wollen und Vorschläge haben, können Sie das gerne machen. Haben wir eigentlich auf unserer Homepage www.thomasiusclub.de, da haben wir so ein Kontaktding und da kann man einfach Vorschläge machen. Das wäre auch im Sinne dieses Clubs, der ja einfach das offene Gespräch sucht, und zwar mit Autoren wie Monika Giebers, die im wissenschaftlichen Kontext gearbeitet haben. Wissenschaftler haben sonst nicht so furchtbar viele Auftrittsmöglichkeiten, die reden einmal im Kolloquium. Wenn sie Glück haben, können sie eine Ausstellung eröffnen und das war's dann. Und dann ansonsten sind die Leser und die Autoren einfach wieder getrennt voneinander. Hier sollen sie mal zusammenkommen und auch in ja nicht ewig langer Zeit mal ein bisschen miteinander reden. Soll ich jetzt gleich zum Schluss überleiten? Das hat uns heute sehr gut gefallen, dieses Gespräch. Vielen Dank, Frau Giebers. Das Gespräch kann auch gut gewesen sein, selbst wenn das Thema traurig ist. Ja. Und es kann in diesen wunderbaren Räumen ja hier auch noch weiter geredet werden. Auf Wiedersehen.
Ja, vielen Dank.